Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und einer neuen Halbzeit haben wir heute für euch bereit und wir haben heute zu Gast die Sportpsychologin Frauke Wilhelm. Hallo Frauke.
Hallihallo Sascha.
Jonas ist natürlich auch wieder mit dabei. Grüß dich Gott.
Hallo.
Und bei der Halbzeit, für alle, die zum ersten Mal oder noch nicht so häufig eingeschaltet haben, laden wir ja Personen ein, die irgendwas mit Fußball zu tun haben und sprechen dann genau eine Halbzeit lang über das Thema, das die Person mitbringt, die Person am meisten bewegt oder sich auskennt. Und Frauke, da sind wir schon beim Thema. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst, vielleicht auch schon so ein kleiner Vorgeschmack drauf, wie du zu dem kamst, was du denn jetzt machst?
Ja, okay. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also mein Name ist Frauke Wilhelm. Ich bin Diplompsychologin und Sportpsychologin im Leistungssport. Und ich wäre ja nicht bei euch, wenn ich nicht viel im Fußball gemacht hätte und mache. Das heißt, also ich habe im Leistungssport auch im olympischen Sport gearbeitet, aber eben viel Fußball, sowohl Nachwuchsleistungszentren als oder Zentrum als auch Profimannschaften betreut, DFB, Junioren, Nationalmannschaften betreut und mache mittlerweile sehr viel in der Aus- und Weiterbildung von Trainern.
Wunderbar. Wir haben eine einzige Kategorie, bevor wir zum Gespräch kommen, eine einzige Rubrik und die heißt, es gibt keine dummen Fragen, aber welche ist es denn bei dir beim Thema Sportpsychologie, die du immer wieder gestellt bekommst?
Also ich glaube, Psychologen kriegen eigentlich immer die Frage und es ist sowas wie, durchschaust du mich jetzt sofort? So, oder analysierst du den ganzen Tag alle anderen? Also auch wenn du abends mit deiner Familie zusammensitzt, analysierst du denn eigentlich immer andere? Das finde ich so, das sind so die typischsten Fragen.
Und was würdest du in Kürze dann antworten?
Ich sage immer ja. Ich sage immer ja, ich habe dich durchschaut.
Und das Gegenüber dreht ab und geht.
Und ich habe dich vollständig analysiert. Und dann versuche ich möglichst lange sehr ernst zu gucken.
Ja, gut, dann verzichte ich auf weitere Nachfragen, weil du hast mich ja…
Euch natürlich auch.
Ja, sicher. Ist klar. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen, wir sehen uns tatsächlich auch, also du kannst uns tatsächlich auch schon durchschaut haben.
Ja,
allein, dass du uns anschaust.
Hab ich.
Okay, ich mache das Video gleich noch aus, aber bis dahin, magst du uns noch erzählen, wie du denn so generell, so deinen Bezug zum Fußball, bist du schon als Kind damit sozialisiert worden, so was waren so die ersten Berührungspunkte mit Fußball?
Ja, die ersten Berührungspunkte waren mein Vater natürlich, würde ich sagen. Mein Vater ist begeisterter Fußballspieler gewesen, hatte, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen Talent, aber ist seinerseits dann eben früh Papa geworden. Insofern ist aus der Karriere nicht so viel geworden. Aber naja, wie viele andere Väter eben begeistert und ich bin die dritte Tochter. Und ich glaube, bei der dritten Tochter hat er dann beschlossen, okay, mit irgendwem muss man ja im Garten Fußball spielen. Und dann bin ich das eben geworden. Und ja, also insofern, ich mochte Fußball schon immer. Ich bin damit so ein bisschen groß geworden. Wir sind außerdem, ich komme aus Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Ich bin in einer Reihenhaussiedlung groß geworden. Damals haben wir noch alle gemeinsam auf der Straße gespielt. Ich war die Kleinste in der gesamten Nachbarschaft. Und ich hätte immer gerne mit Fußball gespielt. Also ich war die Kleinste und eine der wenigen Mädchen. Und ich durfte aber immer nie mitspielen, weil ich ja klein war und so weiter, was dazu geführt hat, dass ich eine Methode entwickelt habe, dass ich ein bisschen beitragen kann, ist, und ich habe Bälle geholt. Oh. Also wenn die Jungs den Ball ins Ausgeschossen haben, bin ich so schnell ich konnte gelaufen und habe ihn dann möglichst präzise zurückgeschossen. Und das ist das, was ich dann gut gelernt habe. Ich kann relativ schnell laufen und ich kann so einen Ball recht präzise zurückkicken. So. Genau. Aber das, also das war insofern meine Anfänge zum Fußball. Ansonsten bin ich ja schon ein bisschen älter. Mädchenfußball, Frauenfußball war wenig. Ich habe Kunstturnen gemacht, war deswegen sowieso ziemlich viel beschäftigt, aber mit Fußball groß geworden, wie gesagt, Fußball geguckt. Ja, so kann ich sagen.
Und dann nehme ich an, hast du ja auch Psychologie studiert. Und wie kam dann die Idee, dass du gesagt hast, dass du das auch Richtung Sportpsychologie vertiefen willst?
Ja, das war spannend. Und zwar im Psychologiestudium wählt man ein Nebenfach. Oder damals war ja noch Diplomstudiengang, musste man ein Nebenfach wählen. Und für mich war das relativ schnell klar, dass ich Sportwissenschaften im Nebenfach studieren wollte, weil ich eben die Idee hatte, dass Körper und Geist miteinander zusammenhängen und dass da eine Verbindung ist und dass das Sinn macht, sich das gemeinsam anzugucken. Das Thema Sportpsychologie, das gab es damals in Deutschland also ganz wenig, praktische Sportpsychologie quasi nicht, wenn dann höchstens als Wissenschaft an den Universitäten. Und das hatte auch zur Folge, dass ich tatsächlich einen Sonderantrag schreiben musste, warum es für eine Psychologin Sinn machen könnte, Sportwissenschaften zu studieren. Also ganz faszinierend, ne? Weil so lange ist auch wieder nicht her. Mein Abschluss ist von 99. Wenn man überlegt, was seitdem in der Sportpsychologie passiert ist, wie gesagt, damals der Uni Hamburg völlig unerklärlich, was das bringen sollte. Genau, und muss allerdings auch ehrlich sagen, also ich weiß, dass ich damals so ein bisschen so gedacht habe, och, ne, man könnte ja auch mal den HSV beraten, haha, aber das war eine wirklich komplett absurde Idee eigentlich.
Hast du es probiert?
Damals nicht. Nee, ich hab's, also nein, es gab nie eine Bewerbung beim HSV. Nee, genau, und ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr im Kopf eher sowas wie Erlebnispädagogik, ne? Damals, das war die große Phase von irgendwie Floß bauen, klettern gehen und eigentlich war das in meinem Kopf und dann, wie gesagt, Körper und Geist und die Sportpsychologie, um das vielleicht dann anzuschließen. Ich habe ein paar andere Sachen in der Psychologie gemacht. Viele coole Sachen auch, finde ich. Und ich wollte aber im Freiberuflichen, also im Bereich Coaching, mich nochmal anders aufstellen und hatte die Idee, ich arbeite mit den Klienten, mit denen ich am allerliebsten arbeite. Und das war dann tatsächlich die Idee, das mache ich mit Sportlern. Und das ist auch mit entstanden tatsächlich, zum Beispiel, also nach einem Interview mit Sebastian Deißler im Fernsehen.
Ah.
Genau, das war, ja, weil das einfach sehr berührend war, ne? So ein bisschen seine Geschichte mitzuerleben und als Psychologin drauf zu gucken und zu sagen, Junge, Junge.
Also du hast mit ihm das Interview gemacht?
Nein,
oder
nein,
du hast
nein,
es
nein,
gesehen?
Nein, nein, nein. Nein, ich habe vom Fernseher gesessen, wie alle anderen auch, und habe Sebastian Deißler zugehört und gedacht, es ist einfach fürchterlich zu merken, wie dieser junge Mann ja eigentlich kaputt gegangen ist an dem, was er erlebt hat im deutschen Fußball, ne? Oder zumindest irgendwie sicherlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, die wir alle an ihn hatten. Und ich habe viel junge Menschen beraten und dann habe ich gedacht, das könnte ich auch mal im Sport machen. Und das ist bestimmt eine super spannende Tätigkeit.
Ja, ist verrückt, weil du, wenn du das gerade ansprichst, ich habe gerade überlegt, die Robert Enke war dann schon nochmal später, glaube ich.
Ja.
Aber das ist so, weil du vorhin gesagt hast, 99 Abschluss, da war das noch überhaupt kein Thema. Aber das kam ja dann tatsächlich ja relativ zügig. Ich meine, Deißler müsste ja dann Mitte 2000er so, wann war das, Mitte, Ende 2000?
Ja, genau. Also ich habe die Zusatzausbildung Sportpsychologie im Leistungssport, glaube ich, 2010 angefangen. Mhm. Und ich glaube, Sebastian Deißler, das war irgendwie so, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich ja 7, 8, ne?
So,
ja, also
hätte ich
irgendwie
jetzt auch.
So um den Dreh. Robert Enke müsste 2010 oder 9 gewesen.
Also auch die Kante irgendwie so.
Mhm. So, genau, 2009, glaube ich. Also ja. Und das ist dann schon faszinierend, wie viel sich entwickelt hat in der Zeit. Ja, und trotzdem ist es in mancher Hinsicht, auch wenn man auf unsere Disziplin guckt, hier und da frustrierend, aber manche Sachen sind, muss man sagen, also haben sich total verändert in Riesengeschwindigkeit. Ja.
Also ich habe gerade nochmal schnell geschaut, Robert Enke war tatsächlich 2009.
Ja, 2009, ne? Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, das waren dann so, gerade was Fußball speziell in Deutschland angeht, waren es, glaube ich, zwei Ereignisse, die, ja, das ganze Thema mehr in die Öffentlichkeit gerückt, zumindest in meinem Empfinden. War das für dich auch so? Also hast du da auch eine Nachfrage dann so danach gespürt?
Naja, also das war ja vor meiner Zeit sozusagen.
Ja,
ne?
kurz davor, ja.
Ich sag mal, Robert Enke ist natürlich auch was, gerade da ich eben auch für Hannover 96 gearbeitet habe, ist das natürlich auch immer wieder was, und ja auch für die Robert Enke Stiftung arbeite, ist das natürlich was auch immer wieder thematisiert wird, ne, und auch so, ja, die ganze Geschichte, ich sag mal, das hat natürlich keinen Menschen kalt gelassen und das war etwas, was mich auch bewegt hat. Ich glaube, das hat nicht dazu beigetragen, dass ich in Fußball gegangen bin, ne, weil das einfach klinische Psychologie ist in gewisser Art und Weise. Da war tatsächlich Sebastian Deißler, glaube ich, einer, der mich mehr aufmerksam gemacht hat für die ganz spezifischen Herausforderungen, die das Profisportler-Dasein so mit sich bringt.
Ja, dann wollen wir uns mal deinem Spezialgebiet ein bisschen nähern. In der Vorbereitung haben wir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Du hast ja eben schon gesagt, es gab in Deutschland gerade im Fußball so ein paar prägende Ereignisse. Gibt es denn unterschiedliche Handlungsfelder in der Sportpsychologie oder wie geht man da an so Fälle ran, wie jetzt vielleicht Sebastian Deißler oder sowas?
Ja, eine kurze Frage, die natürlich gar nicht einfach ist, aber es ist eine gute Frage. Und es ist, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, weil wir unterschiedliche Bereiche auch tatsächlich haben. Und ich glaube, das, woran die meisten denken, wenn sie an Sportpsychologie denken, ist eigentlich in der Regel sowas wie mentale Stärke. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch sowas ist, das kommt einem im Kopf. Ne? Also wenn wir jetzt auf Fußball denken, ja, dann wie macht man irgendwie in der 89. Minute den Elfmeter noch rein, ne? Oder man ist halt letzter Elfmeterschütze im Pokal und so weiter. Also funktionieren unter Druck. Und das ist so das ist auch tatsächlich natürlich ein großer Bereich von Sportpsychologie, alles, was mit mentaler Stärke zu tun hat. Wenn wir jetzt auf Geschichten gucken wie Robert Enke, dann ist das ja eigentlich klinische Psychologie, ne? Also eine klinische Symptomatik im Fußballkontext. Und das ist dann nicht wirklich Sportpsychologie, ne? Und auch als Sportpsychologin ist das für mich so, wenn ich mit Athleten oder Trainern arbeite, und wir sind an persönlichen Themen dran, dann kann das natürlich auch mal sein, dass die auch Themen haben, die eher in den klinischen Bereich gehen. Und das wäre dann für mich ein Punkt, wo man abwägt und guckt, ab wann überweise ich zu einem Psychotherapeuten oder eventuell zum Psychiater, damit das diagnostiziert und auch dann weitergehend behandelt werden kann. Denn die Sportpsychologie ist nicht im klinischen Bereich, sondern im Bereich, wo wir, ich sag mal, für gesunde, herausfordernde Situationen haben. Und das eine ist mentale Stärke, habe ich schon gesagt. Und das andere ist aber natürlich, dass Sport, oder sagen wir mal so, Sportler sind auch Menschen und sie sind in einem herausfordernden Umfeld und das heißt, sie bringen alle möglichen Themen mit sich. Das heißt, vom Konflikt mit dem Trainer, der Trainerin oder Konflikt mit den Eltern oder aber auch, ne, so typische Selbstwertthematiken, das sind so Themen, die ganz, ganz häufig auftreten. Und das ist dann halt mehr als einfach nur funktionieren unter Druck beim Elfmeter, sondern es hat tatsächlich hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
Und hast du das Gefühl, dass sich, sag mal, in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren da auch nochmal ein Wandel ergeben hat durch irgendwie, ich sag mal, die Präsenz, die der Sport im Allgemeinen oder gerade auch der Fußball immer weiter annimmt, also jeden Tag ein Spiel beispielsweise im Fernsehen und auch durch Social Media und sozusagen auch die Präsenz, die man als Sportler, Sportlerin eigentlich jeden Tag zeigen muss, um irgendwie relevant zu bleiben?
Du meinst, hat sich der Druck erhöht oder hat sich
Ja,
der,
genau.
genau, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das war früher schon herausfordernd, ne? Also ich finde jetzt Profifußballer zu sein, ne, wenn wir jetzt mal darauf gucken, das war auch schon vor 50 Jahren herausfordernd, ne? Und auch vor 30. Und das sind ja in der Regel relativ junge Menschen, ne? Die da Topleistung bringen. Und wenn du dann über dich im Kicker, in der Bildzeitung und sonst wo deine Zensur liest und weißt, es haben jetzt so und so viele Millionen zugeguckt, ist das schon wirklich richtig hart, ne? So. Und Social Media hat das Ganze natürlich getoppt, also exponentiell eventuell, würde ich sagen, weil wir jetzt nicht mehr nur haben, dass die Zeitungen darüber schreibt, ne, sondern dass du eben auch Kommentare kriegst auf Social Media. Und ich finde, was wir manchmal vergessen, ist so früher, da war die Zeitung, die kam entweder nach Hause oder man hat sie sich am Kiosk gekauft, ne, aber also die hatte man irgendwie so, weiß ich nicht, meinetwegen auf dem Küchentisch oder auf dem Sofa und dann hat man die weggeschmissen. Oder wie auch immer, aber so unser Handy, das haben wir den ganzen Tag überall dabei, ne? So. Und das heißt, rund um die Uhr, irgendwie, ich sag mal, auf dem Klo, im Bett, gibt es die Möglichkeit, von völlig fremden Leuten komplett durchbeleidigt zu werden, um es mal so irgendwie zu sagen. Und also mich hat sehr berührt, ein Beispiel aus der letzten Zeit, das habe ich gelesen, von der Frau von Kai Havertz. Ne, wo Kai quasi einen Elfmeter verschießt und ist an seine schwangere Frau Nachrichten gibt, ne, man wünscht ihr, dass das Kind stirbt. Das finde ich sowas von unfassbar erschütternd. Und ich glaube wirklich, dass wir nicht so richtig nachfühlen können, was macht das mit so einer jungen Familie, ne? Die sind Mitte 20. Also das finde ich unfassbar.
Ja, das war ein krasses Beispiel. Ist ja auch relativ groß durch die Medien gegangen.
Ja.
Das ist wirklich unfassbar. Hat mich persönlich auch wirklich schockiert.
Ja.
Auf jeden Fall. Wie kann man sich das so vorstellen, mit was für Anfragen kommen Sportvereine so im Allgemeinen auf dich zu? Gibt es da so Klassiker oder?
Ja, und das ist jetzt wieder spannend, weil da würde ich sagen, also wenn wir jetzt wirklich mal auf Fußball gucken, also die Sportpsychologie ist ja im Fußball in Deutschland gesehen nochmal in einer ganz besonderen Situation, denn im Fußball haben wir ja richtig feste Stellen. Und das haben wir quasi sonst so gut wie gar nicht. Ich habe ja gesagt, als ich die Ausbildung gemacht habe zur Sportpsychologin, damals hieß es, dass in Deutschland wahrscheinlich ungefähr 5 Personen ausschließlich von ihrem Gehalt oder von ihrem Honorar als Sportpsychologe arbeiten. Ja, so. Also wir reden von einer Profession, die es in gewisser Weise gar nicht gab oder gar nicht gibt. Ich würde sagen, 2010 hatten wir wahrscheinlich angewandte Sportpsychologie-Stellen, also keine 5 in Deutschland, definitiv. So. Das hat sich verändert dadurch, dass die Sportpsychologen ja Pflicht geworden sind an den Nachwuchsleistungszentren und wir jetzt in der ersten Liga eine volle Stelle, in der zweiten Liga eine halbe Stelle Pflicht haben. Und seitdem haben wir natürlich irgendwie schon mal ungefähr 50 plus, ich glaube, wir sind immer so 60, 70 Sportpsychologen, die in den NLZs beschäftigt sind. Und das ist natürlich ein Riesenboom, wenn man überlegt, vorher hatten wir ungefähr sowas wie 5 Stellen. Ne? So. Insofern hat sich im Fußball ganz viel entwickelt beim Thema Sportpsychologie. Und dann sind es eben wieder mehrere Bereiche. Also ein paar Sachen habe ich jetzt schon gesagt. Ne? Also so, das ist schon typisch. Ne? Irgendwie, ja, ich habe Angst vorm Elfmeter oder vorm Spiel. Ich bin so aufgeregt. Ich wäre gern ruhiger vorm Spiel. Ne? Das sind natürlich schon typische Athletenanfragen, aber es geht ja auch viel ums Team als Ganzes. Ne? Also auch das ist ja eine Frage, wo wir Sportpsychologen unterstützen können und das ist dann die Frage, wie mache ich quasi aus einem Haufen ein Team oder ne, wie kann man den Trainer unterstützen, dazu beizutragen, aus seiner Mannschaft eben tatsächlich ein herausragendes Team zu machen. Und ja, wenn man erstmal ein bisschen bekannter ist, sag ich mal so, dann gibt es natürlich schon so, oder wer schon ein bisschen als Sportpsychologe arbeitet, so muss man es vielleicht sagen, dann kommen natürlich immer wieder Anfragen, unser Team verliert immer in der letzten Viertelstunde. Ne?
Oder sowas kommt wirklich, so ganz konkret. So.
Ja, oder natürlich, also so Feuerwehraktionen. Und ich sag das, man merkt das vielleicht so ein bisschen, ich sag das mit einem leicht genervten Unterton quasi, weil ich glaube, also wir Sportpsychologen verstehen uns eben nicht als Feuerwehrmann oder Frau. Und Sportpsychologie ist eine Disziplin, die helfen kann, Leistung zu steigern. Aber wir können auch nicht hexen. So, ne? Und es ist in der Regel nicht so, dass man einen Termin macht bei einer Sportpsychologin oder beim Sportpsychologen und ab dann ist alles anders. Also wenn es so wäre, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dann hätte ich gerne ein ganz anderes Gehalt. Ne? So,
also, ja. Aber ich meine, der Aktionismus, der klingt absolut nach Profifußballverein. Das muss man schon, sagen.
Das muss auch nicht nur Profifußball sein und ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als würde jetzt irgendwie alle naslang einen Verein aus der ersten und zweiten Liga anrufen und sagen, hey, ne, wir verlieren immer in der letzten Viertelstunde, so ist es natürlich nicht. Aber das sind schon Anfragen, mit denen Mannschaften kommen, ne? So, oder mit denen auch Trainer kommen oder ganz typisch ist natürlich irgendwie, wir haben keine Siegermentalität oder unseren Spielern im Nachwuchs ganz, ganz viel. Den Spielern, Spielerinnen fehlt das Selbstbewusstsein, weil da auch viel dran ist, weil das auch schwierig ist, wenn man jugendlich ist, weil dann fehlt einem sowieso viel Selbstbewusstsein und das zeigt sich dann natürlich manchmal auch auf dem Platz. So, also ne, wenn man auf Mannschaft guckt, dann würde ich sagen, sind das typische Themen. Wie gesagt, für viele Spieler geht es um das Druckthema, wobei auch da hat sich viel verändert, weil als ich angefangen habe, da war natürlich Sportpsychologie noch so, also das hätte ich natürlich sagen müssen bei eine doofe Frage. Am Anfang war es tatsächlich, muss ich auf die Couch, ne? So. und da, also das heißt, am Anfang haben Kollegen, also ich glaube, nicht nur ich, sondern eben auch alle Kollegen und Kolleginnen ständig Fragen beantworten müssen, ne, die so waren in die Richtung, nein, es geht nicht darum, dass du verrückt bist, es geht vielleicht nicht mal darum, dass du ein Problem hast, es geht eher auch um was Präventives, es geht um Optimierung, ne? Also es geht nicht darum, dass nur die zum Sportpsychologen oder zur Sportpsychologin gehen, die Schwierigkeiten haben, sondern ne, du gehst ja auch zum Athletiktrainer, zum Fitnesstrainer und entwickelst dich weiter, und so kann man auch in der Psychologie tatsächlich für sich weiterentwickeln. Und das heißt, auch das ist eine Anfrage, die es mittlerweile ganz schön viel gibt.
So, das Thema psychische Gesundheit ist ja, sagen wir mal, gesellschaftlich leider immer noch so ein bisschen stigmatisiert, würde ich sagen. Nicht mehr so schlimm wie noch vor irgendwie 20, 30, 40 Jahren, aber ist immer noch irgendwie kein Thema, worüber die Leute gerne reden. Tauchen bei dir auch noch so Situationen auf, dass du zu einer Mannschaft, zu einem Sportler kommst und der dann so reagiert nach dem Motto, oh Gott, was soll ich denn da mit jetzt? Ich habe da ja kein Problem, jetzt da mit jemandem zu reden, ist nicht so mein Ding. Und wie reagierst du da drauf, wenn irgendwie du schon früh merkst, dass da eigentlich keine Bereitschaft ist, mit dir zu arbeiten?
Also das hast du natürlich immer noch, ne? Wobei ich wirklich finde, dass sich unfassbar viel getan hat, also auch in der Gesellschaft, ne? Und also jetzt gerade eben auch in den jüngeren Altersklassen, wenn wir mal gucken, auch auf Social Media, alle naslang, ne? Hast du berühmte Persönlichkeiten, die sich outen, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Also die von psychischen Problemen berichten, das ist ja vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Und das heißt, da hat sich schon sehr viel getan, ne? Und ich erlebe schon auch, dass so junge Erwachsene heute anders darüber reden, völlig anders als in meiner Generation oder in eurer Generation, würde ich jetzt mal sagen. Und nichtsdestotrotz, gerade im Leistungssport, ist ja nicht immer nur Profisport, ist ja auch Leistungssport, wollen wir natürlich irgendwie starke Menschen, ne? Also das finden wir ja toll. Wir finden ja toll, dass da Leute sind, die können total abgefahrene Dinge und wahrscheinlich auch Dinge, die ich nicht kann. Und wir mögen so diese Gladiatoren-Idee oder diese Idee von Superheld, sage ich mal so. Und das ist natürlich schwer zu vereinbaren mit, ich habe irgendeine Form von psychischen Problemen. Die Studien zeigen, dass psychische Probleme im Leistungssport oder auch im Profifußball genauso verteilt sind wie in der Gesellschaft auch, ne? Also die sind nicht deutlich kränker, die sind aber halt auch nicht deutlich gesünder. Und das heißt, ne, dann kann man eben so abzählen, und in der Regel haben wir so für Ängste und Depressionen meinetwegen, ich lieber keine Prozentzahl sagen, dann liege ich wieder falsch, ne? Aber das ist irgendwie im einstelligen Bereich. Das heißt, das werden wir selbstverständlich auch in den bei den Athleten finden. So, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Genau, also nichtsdestotrotz gibt es dann immer noch welche, die finden das nicht gut, ne? Und die haben so ein bisschen Angst vor dem Stigma. Und ich habe das eigentlich immer so gehalten, also psychologische Beratung, und ob es jetzt Beratung oder Coaching ist oder was auch immer, funktioniert nur, wenn Menschen das wollen. So, also das heißt, wir brauchen eine Freiwilligkeit, und das ist dann immer so eine Frage, bedeutet Freiwilligkeit, dass wir nur mit denen arbeiten, die wirklich ganz alleine zu uns kommen? Und da habe ich immer gesagt, gerade im Nachwuchs, dass das auch eine Überforderung ist, ne? Also sagen wir jetzt mal so, ich bin im NLZ und ich bin 16, 17 und ich habe das Gefühl, ich könnte da noch ein bisschen was rausholen, mental, oder aber auch, ich bin wirklich gestresst in der Schule und ich brauche mal jemanden, der mir hilft zu reflektieren, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen, ne? Oder ich habe, meine Eltern trennen sich und ich brauche einfach akut in der Krise mal jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Ist das dann nicht eine Überforderung zu erwarten, dass so jemand von ganz alleine irgendwie die Sportpsychologin anruft oder dahin geht oder wie auch immer? Und deswegen war meine Devise immer zu sagen, man kann zum ersten Gespräch geschickt werden. So, also das heißt, entweder jemand aus dem Verein hat eine Idee, ne, ob das jetzt der Trainer oder die Physiotherapeutin oder wer auch immer ist, und schickt und sagt, ich hätte das Gefühl, es wäre gut, du redest mal mit einer Sportpsychologin. So, und dann führt man ein Gespräch, wo man sich selber und die Disziplin vorstellen kann, und dann kann die Person immer noch entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und wenn sie nicht will, dann ist das total okay. Und das würde ich auch immer so vermitteln, weil ich es auch wirklich so meine, weil ich wirklich davon ausgehe, dass die am besten wissen, was für sie am besten ist. Und dann hält man es offen und sagt, gut, ne, dann jetzt nicht, wenn du wann anders willst. Oder was ich auch wichtig finde, dass man immer sagt, es kann ja sein, dass du merkst, ne, das könnte die Sportpsychologie als Disziplin könnte mir helfen, aber wir beide passen einfach nicht zusammen, ne? Oder du willst einfach mit einem Mann reden oder so. Und dann würde ich immer sagen, da, ne, melde dich, dann gucken wir, ob wir jemand anders finden. Bei den allermeisten Mannschaften, die ich wirklich über einen längeren Zeitraum betreut habe, habe ich so gemacht, dass zu Beginn ich mit jeder Person gesprochen habe. Bei U-Junior-Nationalmannschaft zum Beispiel tatsächlich auf jedem Lehrgang mit jedem einmal gesprochen habe, das dann zur Folge hat, dass so ein Gespräch kann dann einfach ein netter Klönschnack werden. Oder aber ich kann so ein Gespräch nutzen und auf eine andere Ebene gehen. Und so findet man eigentlich einen guten Einstieg in die Arbeit mit Athleten. Ich kann sehr lange auf eine Frage antworten, ne? Also wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, ich soll mal kürzer werden, dann müsst ihr was sagen.
Ey, es ist super interessant, genau dafür sind wir da, ist wunderbar. Kurz daran anschließend noch, was gibt's so, kannst du sagen, dass du innerhalb von 5 Minuten merkst, ob das was wird oder nicht? Gibt's da so Erfahrungswerte, dass du wirklich das relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer gewissen Zeitspanne schon sagen kannst, ob das mit dir und der Person vor dir was wird?
Was meinst du mit, ob das was wird?
Naja, ob die dann zum zweiten Mal kommt.
Ja, weil also, ne, das impliziert ja sowas, dass es so eine Idee davon gibt, ne, wie ist das jetzt am besten?
Ich meine gar nicht Ergebnisse, sondern nur, ob es weitergeht. Sagen wir, vielleicht so ist besser formuliert, ob es weitergeht.
Ja. Naja, man merkt natürlich schon in dem Gespräch, ob man gut miteinander in Kontakt ist. Und dann merkst du manchmal auch, dass das für Menschen überraschend ist. Und manchmal ist es so, dass es ein super Gespräch ist und Personen sich dann aber nicht nochmal melden, was auch damit zu tun haben kann, dass einfach quasi gar kein Anliegen groß genug ist. Mhm. Manchmal überraschen dich Menschen tatsächlich auch. Und also insofern, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil ich einfach ein Vertrauen daran habe, dass es so kommen wird, wie es kommt. Und es ist halt auch wirklich so, dass du manchmal, also ich glaube, fast in allen Mannschaften gab es Spieler, die Mannschaften, die ich betreut habe, waren in der Regel Jungs- oder Männermannschaften, wo kaum Kontakt war, ne, wo man auch so dachte, die können da irgendwie nicht andocken. Und die dann ganz plötzlich aus dem Nichts raus, wo man so merkt, irgendwie begegne ich dem jetzt zum dritten Mal heute an der Kaffeemaschine. Das ist irgendwie erstaunlich. Also das ist so zum Beispiel Profibusiness, ne? Wenn man so merkt, also irgendwie, ne, wir laufen uns tatsächlich heute mehrfach über den Weg und irgendwie bleibt er immer eine Sekunde zu lange stehen. Ich könnte ja noch mal eine Sekunde länger stehen bleiben.
Ah, um die Brücke, um die Hand quasi unsichtbar zu erreichen.
Und dann merkst du so, es geht tatsächlich um was. So, okay. Ne, sowas. Also das, und das kann manchmal kommen, dass plötzlich jemand da ist, wo du denkst, aber ne, irgendwie hast du das Gefühl, das funktioniert eher nicht so und dann geht es irgendwie plötzlich doch. Und es ist halt auch immer was, was natürlich komplett in Wellen geht, weil Sportpsychologie ist eine tolle Disziplin und kann ganz, ganz vielen Personen helfen, aber das heißt jetzt auch nicht, dass jeder Leistungssportler oder Profisportler rund um die Uhr sportpsychologisch betreut werden müsste, ne? Oder auch nicht immer in seiner Karriere. So. Ja.
Merkst du in der Arbeit einen Unterschied zwischen EinzelsportlerInnen und TeamsportlerInnen? Also ich sag mal, ist die TennisspielerIn irgendwie anders drauf oder muss man da anders herangehen als bei einem Handballer oder einer Handballerin?
Ja, sehr schöne Frage, auf jeden Fall. Also und ganz massiv, es ist wirklich interessant. Ich dürfte auch mal ein Kapitel schreiben, ich schreibe nicht oft was, aber das war auch tatsächlich über Sportart spezifische Beratung. Und ja, unterschiedliche Sportarten bringen unterschiedliche Menschentypen mit sich, das ist so. Und das fängt natürlich dabei an, dass wir in den Spielsportarten tatsächlich in der Regel eher Menschen haben, die ein bisschen kreativer sind, ne, so ein bisschen wilder und so weiter. Und es Sportarten gibt, die ganz, ganz viel Disziplin erfordern und vielleicht auch einen gewissen Status oder ein gewisses Maß an Introvertiertheit. Ne? Also so ein Radfahrer ist wirklich, die trainieren unfassbar viel. Die fahren jeden Tag 5 Stunden Fahrrad, in der Regel alleine und ohne Trainer und im Winter auf der Rolle im Keller. Ne? So, also da musst du schon ein Typ für sein, der es kann. Also ich kenne keinen Fußballer, der das könnte. Ne? Fußballer mögen eher den Kontakt mit anderen, die brauchen die Gruppe, die brauchen das Team, die brauchen in der Regel auch mehr Freiheit, die machen gerne mehr Quatsch. So, ne? Also das ist, also es gibt Spielsportarten. Tennis ist natürlich ein super Beispiel, weil Tennisspieler haben ein viel stärkeres Autonomiebedürfnis als die meisten Mannschaftssportler. Ne? Tennisspieler müssen eine unglaubliche Gladiatorenfähigkeit haben, weil die spielen nämlich nie unentschieden. Die gewinnen oder verlieren und zwar ganz alleine. So, ne? Also das sind so Sachen. Und was ich richtig faszinierend finde, sind eigentlich so Phänomene wie Sportler, die sich ähnlich sind. Und trotzdem sind das so unterschiedliche Menschentypen. Also man könnte ja annehmen, dass Feldhockey was ganz Ähnliches ist wie Fußball, ne? Weil es ist irgendwie grüner Rasen und 11 gegen 11. Aber es sind völlig andere Leute, die Hockey spielen, als die Fußball spielen. Das finde ich ganz spannend. Und da ihr ja nun auch fußballbegeistert seid, ich glaube, als Sportpsychologin mit das Beste am Fußball ist tatsächlich, dass es wahrscheinlich die heterogenste Sportart ist. Also das ist ja, in einer Fußballmannschaft kann ich ja alles finden. Wir haben eine riesen Altersspanne. Ne? Es gibt wenig Sportarten, die so eine Altersspanne abdecken. Dann habe ich auch, also rein physisch können wir alles haben. Ne? Also ich kann eben 1,72 sein wie Lionel Messi und richtig gut sein, oder ich kann über 2 Meter sein und richtig gut sein. Ne? So, und dann haben wir, sage ich mal, von der schulischen Bildung haben wir alles vertreten. Wir haben alle Schichten vertreten. Wir haben natürlich sowieso alle Kulturen vertreten. Also das ist richtig, richtig spannend und viel diverser als in den allermeisten anderen Sportarten. Das finde ich total cool, muss ich echt sagen. Das ist wirklich auch sehr besonders.
Daran vielleicht mal anschließend, weil du es gerade auch angesprochen hast, wie divers so ein Fußballteam in allen möglichen Ausprägungen ist, macht es dann die Arbeit aufgrund der unterschiedlichen Lebenssituationen oder auch der Altersspanne dann schwieriger, wenn man mit dem ganzen Team arbeitet?
Ja, klar. Also ne, du hast halt irgendwie 17-Jährige und du hast vielleicht 32-Jährige und der eine ist Familienpapa und hat 2 Kinder. Ne? Und wie gesagt, sorry, wenn die Beispiele meistens männlich sind, aber ich habe viele Fußballerinnen beraten, aber Mannschaften waren halt immer männlich. So, ne? Und du hast halt, also es sind ja völlig unterschiedliche Lebensphasen, völlig unterschiedliche Entwürfe von den Dingen, die gerade wichtig sind. Und das musst du unter einen Hut bringen. Das ist klar, das ist anspruchsvoll. Und rein, also Fußballmannschaften sind ja groß. Ne? Also nicht so groß wie Football, aber sonst, ich sag mal, in den klassischen oder in den Sportarten, wie die wir in Deutschland viel hatten, ist Fußball wahrscheinlich die Sportart mit der größten Mannschaft. Und psychologisch gesehen eigentlich zu groß. Also ein Team ist eigentlich was per Definition bei ungefähr spätestens 12 Personen aufhört. Ein Profikader hat mittlerweile ungefähr 30 Personen im Kader. Ne? Das ist herausfordernd.
Du hast vorhin gesagt, wie man aus dem Haufen ein Team machen kann, also dass die Trainer das manchmal fragen. Bist du dann auch manchmal gefragt, wenn es darum geht, wie man nicht nur mit dem Team, mit dem Fuß, also speziell Fußball, mit der Mannschaft umgeht, so wie du es gerade geschildert hast, sondern auch schon bei der Zusammenstellung, also was für Menschen, / Spielertypen braucht es hier vielleicht noch, um irgendwie vielleicht so ein Gleichgewicht wiederherzustellen? Ist sowas auch, gehört das auch dazu?
Also das ist ein super heißes Thema natürlich und also im Nachwuchs, finde ich, gehört es nicht dazu, weil im Nachwuchs ja die oberste Aufgabe ist, auszubilden, und im Nachwuchs, finde ich, scouten nach wie passt die Mannschaft, irgendwie auch ein bisschen absurd. Im Profifußball ist es natürlich total interessant und wichtig, wie stellen wir eigentlich eine Mannschaft zusammen. Ich glaube, das ist so. Also da wäre, glaube ich, mehr drin, muss man ehrlich sagen, von was die Disziplin da liefern könnte. Ich glaube, dass das nicht besonders viel genutzt wird. Also ich bin da ganz selten mit einbezogen worden, wenn in ganz geringem Maße mal. Muss allerdings auch sagen, und da weiß ich aber nicht, das ist sicherlich in allen Vereinen unterschiedlich und hat sich auch in den letzten wahrscheinlich 5 Jahren oder so nochmal sehr entwickelt. Also wie intensiv Vereine scouten in Bezug auf Persönlichkeit und Mentalität ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, und manchmal ist man vielleicht überrascht, wie wenig. Also ne, das, und da, das geht es jetzt nicht nur um die Vereine, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sondern natürlich auch von dem, was man so hört, auch aus anderen Vereinen, ist man manchmal wirklich erstaunt und denkt, wie viel habt ihr euch eigentlich wirklich mit dem Spieler beschäftigt? Und dann geht es noch gar nicht so richtig darum, passt der jetzt 100%ig von seinem Charakter zu uns? Ne? Also auf dem Platz wird man das immer angucken, aber alleine so Themen wie ich hole ausländische Spieler, wie schaffen die eigentlich den Kulturwandel? Ne? Also wie schaffen die das eigentlich mit, weiß ich nicht, Anfang 20, sich in eine völlig andere Kultur einzugliedern und so weiter. Insofern heißes Thema. Ich weiß auch, dass es unterschiedliche Ideen gibt, wie man sich dem weiter nähern kann und auch so irgendwie über Apps oder beziehungsweise über Programmunterstützung und so weiter. Also psychologisches Scouting. Wenn das jemand richtig gut hinbekommt, ist es, glaube ich, eine spannende Sache. Und ich glaube, es ist unfassbar komplex und damit schwierig.
Ja, ich komme deshalb drauf, weil es gab, ich weiß nicht, also ich bin sehr Basketball begeistert auch und vorletztes Jahr, jetzt mittlerweile 2023, war ja die Basketball-WM, wo Deutschland auch gewonnen hat. Und da hat der Trainer Gordon Herbert, der hat tatsächlich vor dem Turnier ganz speziell die Mannschaft zusammengestellt im Sinne von, er hat ihnen ganz klare Rollen gegeben. Also du bist der, der das macht. Von dir erwarte ich das. Du bist dabei, weil du uns das und das gibst. Und hat da bewusst auch nicht die spielerisch stärkste Mannschaft zusammengestellt, sondern geschaut, hey, wer passt wie zusammen? Und vor allem, wer füllt gerade diese Rollen im Basketball von Position 6, 7, 8 am besten aus? Und hat auch wunderbar funktioniert. Und genau dieses Konzept wurde danach gelobt. Lange Rampe. Und Julian Nagelsmann hat das ja jetzt beim letzten Turnier auch gemacht. Und das fand ich spannend, weil ich eben schon vorher eine Doku über diese Basketball-Nationalmannschaft gesehen hatte mit diesem Konzept. Und dann hat der Nagelsmann das aufgegriffen. Das fand ich spannend. Ich glaube, er ist sowieso einer, der recht offen ist, auch so und sich so Input von anderen Sportarten holt. Ich glaube, Football auch teilweise. Und ist es dann so ein Fall, also hast du mit sowas schon Erfahrung gemacht und wie blickst du da dann aus Fachperspektive drauf?
Ja, also erstmal ist cool, ne? Dann hat Julian Nagelsmann auch einfach Basketball geguckt, ne? Und schwupp hat er eine kluge Idee. Nein, also Julian Nagelsmann ist ja auch jemand, der schon seit langer Zeit mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet. Also ich weiß nicht, ob die Basketball gucken mussten, um die Idee zu haben, weil das ist ja ein besonderer Kontext. Das geht ja um Nationalmannschaft, ne? Und ich glaube, bei einer Auswahl Nationalmannschaftskader ist das was, das machen Trainer, glaube ich, schon immer. Ich glaube nicht so intensiv, wie das da der Fall gewesen ist, ne, mit wirklich klaren Rollenzuweisungen. Ich glaube, das gab es immer mal schon so ein bisschen.
Podolski war immer das Beispiel, der mitgeht für die Stimmung.
Ja, genau. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so ganz neu, ne, dass du irgendwie einen hast, so ein bisschen so einen Clown oder dann hast du oder dieses klassische, du brauchst irgendwie einen, der halt beißt oder der auch mal ein Zeichen setzt, würde man Fußball sagen, einer muss jetzt auch mal die Grätsche und so. Ne? So, also das sowas gibt es ja schon immer und das ist natürlich, also gerade jetzt für Nationalmannschaft auch nochmal ein anderes Setting und auch vielleicht ein einfacheres Setting als jetzt für einen Club.
Ne? Ja, voll, ja.
Genau, und ich glaube, dass das super Sinn macht und es ist ja auch sehr gelobt worden bei Julian Nagelsmann, ne? Auch von vielen Spielern ist es gelobt worden und ich glaube, eben auch da ist, also nicht nur, dass du wirklich guckst, was passt denn hier zusammen, ne? Weil manchmal ist halt 1 plus 1 3 und manchmal ist 1 plus 1 auch irgendwie 1,5, ne? So. Und es kann ja halt passieren, dass du die wirklich besten Einzelspieler mitnimmst und du kriegst aus denen kein Team, weil es einfach auf verschiedenen Ebenen nicht passt. Und dann muss man wieder sagen, Nationalmannschaft-Kontext, du hast einfach keine Zeit. Das muss sehr schnell, sehr gut funktionieren. Und dann macht das Sinn, eher zu gucken, aus welchem Haufen kriege ich am schnellsten ein Team quasi. Und beim Fußball haben wir dann wieder den Faktor, dass ja auch bei Nationalmannschaft-Kontext haben wir, ich glaube, in der Regel 24 Spieler, die mitkommen. Ne? Und das heißt, da geht es auch darum, also das Potenzial für Unzufriedenheit ist im Fußball einfach immer groß. Ne, weil wir halt wenig wechseln können. Und das heißt, es gibt einfach immer viele, die nicht spielen. In den Vereinsmannschaften mittlerweile also mehr, die nicht Startelf sind, als die Startelf sind und häufig spielen, ne, spielt die Hälfte der Mannschaft nicht. Und deswegen glaube ich, geht es generell, ist eine riesen Trainerqualität ist, wenn du in der Lage bist, auch deinen letzten 2, 3 Spielern des Kaders quasi sozusagen erklären zu können, warum sie wirklich einen richtig wichtigen Beitrag zum Team leisten. So, ne? Also warum bist du wichtig für mich? Warum bin ich froh, dass du da bist? Und das ist, glaube ich, im Nationalmannschaftskontext auch unfassbar wichtig, das klar zu machen. Und ich meine, jetzt gerade so ein Thomas Müller ist da natürlich auch ein faszinierendes Beispiel. Wie kriegst du das hin, ne? Wenn dir einer sagt, eventuell spielst du keine Minute, wenn du Thomas Müller bist?
So. Naja, im Endeffekt, wenn man es mal wirklich auf einen ganz großen Bogen zieht, dann ist es ja auch ein Thema, das, würde ich jetzt sagen, glaube ich, ein Mensch generell haben möchte oder gerne hat, also auch im beruflichen, im privaten Kontext. Warum bin ich wichtig? Was habe ich für eine Funktion? Wie kann ich beitragen? Das ist ja, glaube ich, schon was nicht nur im Fußball-Sport-Kontext, sondern das ist ja generell, gut, jetzt habe ich hier bei mir in der Familie jetzt auch niemanden, der mir jetzt eine bestimmte Rolle gibt.
Also, das tut mir jetzt sehr leid für dich.
Ja, also müsste mal nachfragen.
Das glaube ich auch nicht, weil gerade in Familien gibt es relativ feste Rollen.
Ja, das stimmt, ja. Aber eher implizit als explizit, würde ich sagen. Also da ist eher so, ja, du kaufst halt ein, weil du ja immer einkaufst.
Ja, naja, und mancher ist halt einer ist der Clown und einer ist Ja, weiß ich auch nicht. Naja, aber also danke für die Steilvorlage. Ne? In der Tat, Fußballer sind auch Menschen, ne? So. Und insofern haben sie rein menschliche Themen. Aber das, was du gesagt hast, ist genau richtig. Und ich arbeite ja, ich bin Sportpsychologin, aber ich arbeite mittlerweile auch recht viel in der Wirtschaft. Und ich mache auch dort ganz viel Arbeit mit Führungskräften und mache Führungskräftetrainings. Und es ist einer meiner Lieblingsthemen. Ne? Also Leadership ist tatsächlich ein Thema, für das ich brenne und wo ich auch spannend finde, eben zu gucken, wo gibt es da Verbindung. Und genau das ist ein Thema. Aber in meinem Job möchte ich auch wissen, warum bin ich hier? Warum macht das einen Sinn? Und wir haben auch, ich sag mal, neue Führungstheorien, die das eben ganz klar zeigen, wie wichtig das ist. Und das ist aber tatsächlich was, wo ich fast sagen würde, eher in der Wirtschaft sind die eher drauf gekommen als im Fußball, abgesehen vielleicht jetzt von Nationalmannschaftskontext, aber es ist schön, dass du die Brücke schlägst und das ist eben auch, das finde ich auch faszinierend, ne? An welchen Stellen man immer gucken kann, wo der Sport uns einfach so einen Spiegel vorhält und im Sport kann man die Dinge einfacher erkennen, ne? So, also wenn wir so auf eine Nationalmannschaft gucken und wissen, die spielen jetzt ein großes Turnier, dann finden wir, ja, das ist voll wichtig, dass jeder genau weiß, was ist meine Rolle und was ist meine Aufgabe und ist es wichtig, dass ich weiß, warum bin ich da. In deinem Firmenkontext fällt es dir vielleicht nicht so schnell auf. Und in deiner Familie vielleicht auch nicht. Ich glaube, ihr müsst ein dringendes Gespräch heute Abend führen.
Ja, ich hoffe, der Tisch ist gedeckt, wenn ich komme. Dann können wir das schon.
Wer hat die Rolle, wenn ich fragen darf?
Tischdecken?
Ja.
Ah, das ist tatsächlich sehr, sehr fluide, würde ich sagen. Aber okay. Es gibt schon so ein paar Rollen sind schon klar, oder nein, nicht Rollen, ein paar Aufgaben sind klar verteilt, die könnte man dann in Rollen gießen, aber ja.
Ja,
ist, gut, aber sorry. Der Clown bin definitiv ich.
Siehste, da hast du doch eine super Rolle.
Ja, es ist, du, die mache ich auch gern. Das ist,
du, und es gibt Studien dazu, ne, nur mal so, die zeigen, die erfolgreichsten Teams sind die immer einen Clown haben, ne?
Das werde ich dann bei gewisser Gelegenheit ja, also, dann auch nochmal einstreuen hier.
Ist ehrlich so, jede Polarexpedition und so weiter und auch für Fußballmannschaften oder für Mannschaften sagt man das Clown und dann geht es allerdings nicht so sehr um ständig Klassenclown, aber es geht um diese eine Person, die irgendwie so einen Witz hat und die es schafft, alle miteinander in Verbindung zu bringen. Na, und das ist, kann der Busfahrer, kann der Koch sein.
Im Amerikanischen sagt man dazu ja Glue Guy, der Kleber,
der die
Mannschaft zusammenklebt.
Ja.
Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Ich würde die Gelegenheit mal nutzen und ein paar Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern vorlesen oder vortragen. Mhm. Witzigerweise sind einige Fragen dabei, die wir auch schon gestellt haben. Also offensichtlich sind so die Assoziationen, die man mit deinem Berufsfeld hat, schon dann relativ konkret. Eine Frage, die kam, war, ob Bundesliga-Profis denn eher einen Termin bei dir bekommen als Kreisklasse-Spieler?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Das ist eine gute Frage. Also in der Regel würde ich sagen, nein. Es ist aber natürlich so, dass man weiß, dass manche Menschen einfach einen sehr, sehr engen Terminkalender haben. Und das ist zum Beispiel so bei den Top, also oder gerade bei Bundesligaspielern ist einfach total schwer. Da ist das Coaching anders. Ich sag mal so, bei so einem Kreisligaspieler, da könnte man jetzt schön klassisches Coaching machen im Sinne von, wir treffen uns vielleicht 3 bis 5 Mal alle 2 Wochen und arbeiten so ein paar Themen ab. Ne? Dann machen wir ein paar Wochen Pause und dann gucken wir mal, ob es weitergeht. Aber man hätte wahrscheinlich eine Regelmäßigkeit dran. Wenn sich ein Profifußballer meldet, dann ist es in der Regel, ich brauche mal ein Coaching und zwar jetzt und es darf maximal 2 Stunden dauern, weil dann muss ich los, so ungefähr. Ne?
So oder Brügge zum Champions League-Spiel.
Ja, genau. Ich bin im Bus und so, da, genau. So, also deswegen, da muss man schon zugeben, bin ich da natürlich manchmal flexibler, wenn es um solche Sachen geht, aber auch da, ich glaube, ich habe zwar einen ganz tollen Job und ich habe mit vielen tollen Leuten gearbeitet, aber es ist auch nicht so, erstaunlicherweise, dass jeden Tag ein Profispieler anruft.
Wenn du, vielleicht wenn wir einmal noch bei dem Beispiel Amateursport bleiben, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, so eine Betreuung oder Beratung bei Amateursportlern, aber wenn du jetzt mal so überlegst, wäre das dann vom Ablauf, von den Inhalten und so, wenn es jetzt auf den Sport bezogen ist, ähnlich? Was würdest du da sagen?
Also ich habe das gemacht, auch für Amateurvereine, natürlich auch viel für Amateurvereine. Es ist so, ja, und es gibt Dinge, die sind ähnlich, ne? Also so diese klassischen Themen mentale Stärke, die sind natürlich in vielerlei Hinsicht ähnlich und es gibt ein paar Dinge, die sind einfach, die hast du erst im Leistungssport, ne, weil dazu irgendwie ein gewisser Umfang an Training gehört und eine bestimmte auch, also dass der Sport eine andere Thematik im Leben einnimmt. Und dann gibt es so Themen, die sind dann wieder Sportarten vorenthalten, in denen es um ganz viel Geld und ganz viel Anerkennung gibt. Weil ich habe erzählt, ich habe auch viel im olympischen Sport gearbeitet. Da sind Athleten, die waren teilweise viel erfolgreicher als die Fußballer, mit denen ich gearbeitet habe, ne? Weil die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter hatten und auch häufiger, aber den kannte keiner. Ne? So. Und dann gibt es Themen, die hast du mit denen nicht. Ne? So. Also die hast du aber mit einem Regionalligaspieler schon. So. Also das ist natürlich interessant. Oder du hast im Profifußball tatsächlich auch Beratungsthemen, die heißen können, ich bin 19 und verdiene viermal so viel wie mein Vater. Ja, so. Und das könnte man sich jetzt wundern, ob das ein Problem ist, aber das macht natürlich was mit einem jungen Menschen, der plötzlich zu ganz viel Geld kommt. Ne? Und ich habe es jetzt an dem Vater überspitzt, aber das macht auch was mit deinem Freundeskreis, wenn du plötzlich irgendwie wirklich richtig Geld hast und die anderen nicht. Ne? So, das sind so Themen, die sind dann natürlich spezifisch und die hat dann eine Kreis- oder Bezirksligamannschaft nicht, muss man sagen. Und um eins noch zu ergänzen, die zahlen denn übrigens auch mehr, die Profifußballer.
Ja, also das kann man sich vorstellen. Ist auch gut so.
Genau, das finde ich nämlich auch.
Wenn du, also ich glaube, es war die Frage, ob du auch so eine Art Supervision machst bei Sport- oder Fußballteams. Das haben wir, glaube ich, vorhin schon angesprochen. Also du bist auch für ganze Teams dann zuständig. Und da war noch eine Anschlussfrage, die kam bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar, ob, wenn du dann bei einem Team oder mit dem Team arbeitest und es da so teaminterne Konflikte gibt. Mhm. Also zum einen, wenn es klar definiert ist, okay, der hat ein Problem mit dem. Gibt es dann auch sowas wie Partnerberatung? Also, dass man sich die beiden schnappt und dann so wirklich sagt, okay, was ist denn eigentlich mit euch beiden hier?
Ja, also Paarberatung würde ich das nicht nennen, aber klar gibt es also Konfliktmoderation oder Konfliktmediation ist was ich in meinen unterschiedlichsten Psychologie-Settings, glaube ich, relativ viel gemacht habe. Ich war auch mal Schulpsychologin, da kann man sich's vorstellen. Aha, ist das der Halbzeitpfiff? Genau, und natürlich kann das auch im Sport passieren und muss auch passieren, weil, wir reden jetzt ja über Leistungssport, ne, so, und natürlich ist das dauerhafte Konflikte, Konflikte gehören dazu, die wird es immer geben und die haben auch ihre Berechtigung, aber dauerhafte Konflikte haben Potenzial, leistungsschädigend zu sein und da müssen die geklärt werden und es gibt Konflikte, da muss die ganze Mannschaft dabei sein quasi, ne, die müssen alle miteinander aushandeln, aber mehrere Konflikte betreffen ja häufig in der Regel 2, 3, 4 Leute und dann macht das Sinn, das auch mit denen zu klären, tatsächlich, ja.
Gut, da der Schlusspfiff jetzt schon ertönt ist, habe ich noch ein persönliches Thema. Und zwar Thema mentaler Druck beim Fußball.
Jetzt bin ich gespannt.
Also ich spiele selber auch Fußball und ich bin Zeit meines Fußballerlebens, bilde ich mir zumindest ein, dass ich ein schlechter Elfmeterschütze bin.
Ja.
Und deswegen schieße ich auch gar nicht, wenn es dann mal dazu kommt. Aber eigentlich ist die Quote, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Das weißt du ja nicht, weil wenn du nie schießt, dann kannst du auch nie die Erfahrung machen, dass du vielleicht doch ein guter, besserer Schütze bist.
Was wäre dein Tipp Nummer 1 für mich? Was, um mich da überhaupt mal wieder ranzutasten? Also einfach mal ausprobieren?
Also es ist natürlich ganz spannend, ne, weil du schleppst einen Glaubenssatz mit dir rum. Ne? Du hast dir ja jetzt glaubhaft vermittelt in relativ vielen Jahren, dass du ein schlechter Elfmeterschütze bist.
Absolut.
Ne? Das ist schon mal, genau, und das heißt, ein großer Teil wird sein, dich davon wieder abzubringen. Und dann kann es darum gehen, das mal zu überprüfen, ob da überhaupt Wahrheit dran ist. Ne? Dann kannst du mal anfangen, andere Leute zu fragen, wie die das sehen. Du könntest das auch mal tatsächlich überprüfen und testen und so weiter. Also auch solche Themen sind spannend, die dann irgendwann auch dazu führen werden, dass es einen anderen inneren Dialog mit dir gibt. Also ne, jeden Tag sich dreimal zu erzählen, dass man ein schlechter Elfmeterschütze ist, ist wahrscheinlich nicht zielführend. So. Und dann wäre natürlich auf jeden Fall ausprobieren, so viel wie möglich. Und ganz interessant finde ich die Tatsache für dich zu überlegen, woran mache ich eigentlich fest, dass ich mich verbessere, wenn ich jetzt anfange, Elfmeter zu schießen. Ne? Also woran könnte ich festmachen, ich bin ein guter Elfmeterschütze. Jetzt ist das einfach, jetzt könnte man sagen, naja, wenn er reingeht, ne, so. Aber wenn jetzt bei euch Manuel Neuer am Tor steht und du dann weniger Elfmeter... Gut, naja, aber wir sagen, ne, also das hängt ja nicht nur von dir ab sozusagen, aber interessant wäre tatsächlich zu sagen, okay, wenn du das wieder anfangen möchtest, woran müsstest du eigentlich arbeiten? Und da würde ich nämlich jetzt nicht so viel dran arbeiten, zu sagen, Wie komme ich eigentlich von dem Druck los, als mal zu sagen, worum geht es dann eigentlich? Also geht es darum, schärfer zu schießen? Geht es darum, weiß ich auch nicht, eine andere Körperhaltung zu haben oder solche Themen?
Und wäre das dann auch, wenn man es jetzt wieder auf ein viel höheres Level, jetzt nicht nur bei mir, sondern ich glaube, dass das ja eine Thematik ist, die viele auf sich beziehen können, sei es jetzt im Familie, im Beruf, wenn ich eine wichtige Präsentation im Studium habe. Also dann diese, da kommt jetzt was und davor habe ich ein bisschen Bammel.
Ja.
Und ist das die Herangehensweise, die du gerade geschildert hast, also würde ich das mal so hinterfragen, woher kommt das und wie kann ich das nachprüfbar machen, dass ich besser werde? Ist das dann für sowas auch eine Herangehensweise, so als letzter Tipp an die Hand für alle, die
uns zuhören? Ja, genau. Also Rezepte gibt es leider in der Psychologie nie, sondern es ist immer alles individuell. Aber ich würde nicht starten mit der Frage, woher kommt das? Mhm. Weil die Frage, woher kommt das, führt dazu, dass wir uns jahrelang darüber Gedanken machen, woher es kommt und es leider überhaupt nichts verändern. Also ich würde auf jeden Fall lösungsorientiert rangehen, warum du jetzt ein schlechter Elfmeterschütze bist, ne, oder glaubst es zu sein, das ist ja jetzt eigentlich total egal. Ja? Du willst es ja jetzt ändern. Und dann geht es natürlich darum, also darum wird es jetzt eigentlich gehen, was sind die ersten Schritte, in denen ich das ändern kann? Und ein Teil davon ist natürlich an irgendeiner Stelle dein Mindset dazu zu ändern. Aber und da sind wir wieder dabei. Ein großer Teil ist auch, ich muss mich dieser Situation aussetzen. Ne? Ich muss versuchen, andere Erlebnisse zu schaffen. Ich würde es vielleicht versuchen, für mich nicht mehr zu definieren als eine Katastrophe, die morgen passiert, ne? So die wichtige Prüfung, sondern als eine Herausforderung, also eine geile Herausforderung zu zeigen, was ich kann. Das ist mal so ein Satz, den ich versuche, mit meinen Athleten zu erarbeiten. Ne? Jedes Spiel ist eine geile Herausforderung, zu zeigen, was ich kann. Und das beinhaltet aber auch, ich muss halt verdammt nochmal trainieren. Und wenn du findest, du bist im Moment ein schlechter Elfmeterschütze, dann würde ich dich fragen wollen, wie oft müsste man trainieren, um in den nächsten 2 Monaten zu einem besseren Elfmeterschützen zu werden? Wie viele Schüsse musst du machen die Woche?
Müsst ihr nochmal Gedanken machen.
Sag mal, jetzt als dein letzter Tipp, wie viel Schütze musst du machen, damit du innerhalb von 2 Monaten besserer Elfmeterschütze wirst? Wie viel pro Woche?
Pro Woche? Pro Woche würde ich sagen 7 mal 10, 70.
70 pro Woche?
Also 10 pro Tag.
10 pro Tag, okay. Mhm. Ist das realistisch, dass du ein Zehnter, also
auf gar keinen Tage? Fall. Aber okay. Ich meinte jetzt nur, wenn ich das Ziel ernsthaft verfolgen wollen würde. Also zeitlich ist es einfach keine Option, aber wenn ich das Ziel ernsthaft verfolgen wollen würde, würde ich denken, dass ich mit dem, wenn ich das dann also dauerhaft
Sascha,
mache.
Sascha, du musst ja aufpassen, dein Trainer hört bestimmt zu, ne? Und der wird jetzt gerade richtig sauer, weil Sascha nicht ernsthaft das Ziel verfolgt, ein besserer Schütze zu werden. Und deswegen würde ich sagen, ist doch ganz klar, ihr trainiert 2-mal die Woche.
Einmal.
Momentan. Einmal die Woche. Okay, also 1-mal die Woche, da musst du dir überlegen, ich gehe 1-mal die Woche zum Training, also muss ich hinten dran noch ein paar Elfmeterschüsse machen, ne? Und das könntest du dir jetzt überlegen, wie viele muss ich machen?
Ja, das wären dann schon viele.
Ja, aber nicht 70, weil dann ist kaputt, ne? So,
ja, dann halt da 10. Ist dann deutlich weniger in der Woche, aber.
Ja, aber das ist interessant, weil worauf wir jetzt kommen, ist schon so eine Thematik, wie wichtig ist dir das Ganze eigentlich? Was würdest du dem unterordnen?
Ja,
und das
total.
Könnten in der Tat Themen sein, die du mit einem Athleten auch hättest. Ne? Wie viel bist du überhaupt da bereit zu investieren? Wie ernst meinst du das eigentlich und so weiter?
Ja, es ist vielleicht nicht einfach nur ein Ego-Ding. Ja, es ist sehr gut,
finde ich sehr gut. Und aber die Frage ist so schön, weil die allerschönste Antwort wäre natürlich, die Sportpsychologen würden jetzt so einen Tipp sagen und der Tipp macht so deinen Kopf heile.
Sag es doch.
Ja.
Dafür bist du auch da.
Ja, das geht auch, pass auf. Also du musst in den Wald gehen und einen grünen Stein suchen. Da musst du draufschreiben, ich bin ein supergeiler Schütze.
Mhm. Grün, sagst du?
Ja, der muss 5 mal 5 Meter hochgeworfen werden. Da musst du um 2 Tannen tanzen und dann muss der 3 Nächte unter deinem Kopfkissen liegen und dann ist geheilt.
Das ist gut, weil das war nur ein einmaliger Aufwand. Das ist top, das kriege ich hin.
Genau.
Sehr gut.
Und das ist genau das Ding. Und das ist viel schöner, als 10 Elfmeter extra zu schießen.
Ja, das wüsste ich jetzt gar nicht.
und jetzt hast du ja eine Challenge bis Ende Mai.
Ja.
Da werde ich das vor Ort überprüfen.
Das finde ich richtig gut.
Ich glaube, bei uns ist das schon okay. Das können andere besser und das ist auch.
Ja, aber wenn du Bock drauf hast, ne? Also Jonas, kannst du das? Bist du im gleichen Team?
Nee, aber wir haben so die Verabredung, uns 2-mal im Jahr nicht nur hier über die Kachel zu sehen. Und Ende Mai bin ich unten und da ist das letzte Saisonspiel der Mannschaft.
Ah, hervorragend. Ja, sehr schön. Also ich möchte informiert werden, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm.
Sehr gerne, sehr gerne. Und damit auch vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich, also interessant ist untertrieben. Es war wirklich richtig cool. Sehr viele coole Einblicke. Hat uns sehr gefreut.
Dankeschön.
Hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da auch mal noch vielleicht irgendwann noch einen Anschlusstermin mal macht mit einem spezifischen Thema. Ist wirklich, könnte man noch viel mehr, aber für den Anfang ist es, glaube ich, ganz gut.
Sehr schön, das freut mich. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht und ich bin gespannt zu hören, wie es sich weiterentwickelt mit den Elfmeterqualitäten.
Da sind wir alle gespannt, mir inklusive. Vielen Dank dir und euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und wir hören uns. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen und zwar weise.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.